Die letzte Strophe, das, was wir jetzt gerade im Lied gesungen haben, seines Friedensreich wird kein Ende sein. Da muss ich denken, ja, da fallen dann auch keine Beamer aus, mitten im Lobpreis, wenn sein Friedensreich auf dieser Erde oder dann vor allen Dingen im Himmel dann wirklich errichtet ist, dann ja, dürfen wir tatsächlich, dann brauchen wir keine Beamer mehr, ist noch besser, genau. Man kann das jetzt noch alles weiter sich in Gedanken ausführen. Es tut uns leid, dass das vorhin jetzt so passiert ist, dass der Beamer sich einfach mehrfach abgeschaltet hat von selbst. Ja, wir sind froh, dass er wiedergekommen ist. Bin mal gespannt, ob er jetzt für die Predigt durchhält. Wir werden das jetzt gleich sehen. Ich möchte, wie wir eingangs gehört haben, mit der Predigtreihe fortsetzen mit den Perlen aus dem Hebräerbrief, den wir gerade mittwochs abends miteinander studieren. Und so, ja, Perlen aus dem möchte ich ja hier immer in den Gottesdiensten weitergeben. Und ich will heute das Thema von letztem Sonntag aufgreifen und weiterführen. Ich habe da am Sonntag, letzten Sonntag, nicht alles reingepackt aus Zeitgründen. Also, heute nochmal, es klappt, der Beamer funktioniert noch, Hebräer 12, die Verse 1 bis 4. Nochmal mit euch anschauen und damit weitermachen. Und heute unter der Überschrift, dem Sieger Raum geben. Ich lese uns vor, Hebräer 12, ab Vers 1. Darum wollen auch wir, die wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten, und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt. Richtet also eure Aufmerksamkeit auf den, der solche Anfeindung von Seiten der Sünder gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermattet und mutlos werdet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. In diesem Text wird ein Kampf thematisiert, der Kampf gegen die Sünde. Da ging es ja auch letzten Sonntag drum. Und wie wir in diesem Kampf bestehen können. Man könnte sagen, die Sünde, das ist die Macht, die uns von Gott wegziehen will. Und indem die Sünde uns von Gott wegziehen will, will sie uns letztlich zerstören. Man kann sich das mit der Sünde so vorstellen, es ist so ein bisschen eine Kraft wie vielleicht die Schwerkraft. Die Schwerkraft zieht uns immer nach unten. Also wenn ich unsicher unterwegs bin oder stolper oder sowas, es geht immer abwärts. Ja, also ich bin noch nie nach oben geflogen. Da gibt es eine Kraft, das ist wie ein Automatismus, ja, der zieht an uns. Ja, normalerweise ist es okay. Ich kann jetzt im Moment gerade schön hier vorne stehen. Aber ich hatte mal was, da habe ich mir ganz schön die Oberschenkel ruiniert. Und da habe ich gemerkt plötzlich, wie wackelig ich bin, wenn es alles, was man so gewohnt ist, nicht mehr funktioniert. Also die Sünde als eine Macht, die uns von Gott wegziehen will und die das Ziel hat, uns damit zu zerstören. Denn wenn wir von Gott weg sind, von Gott abgeschnitten sind, dann sind wir von der Quelle des Lebens getrennt. Bei diesem Text, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es ist ja zweimal von Kampf die Rede. Im Grunde geht es da um zwei verschiedene Sorten von Kämpfen. Einmal, darum geht es in den Versen 1 bis 3, da ist dieses Bild von einem Wettlauf, ein Wettkampf in Form eines Wettlaufs, der ist da gebraucht. Und bei diesem Wettlauf, bei dieser Art Wettkampf, da braucht man Ausdauer, muss durchhalten, soll nicht aufgeben und mutlos werden, sondern wirklich bis zum Schluss rennen und laufen und sich davon nicht abbringen lassen. Dazu angespornt, also wenn man so einen Wettlauf macht, ist es hilfreich, wenn man angespornt wird und dazu dient diese Wolke von Zeugen. Im 11. Kapitel des Hebräerbriefs wurden ganz viele Leute erwähnt, von denen im Alten Testament die Rede ist, die uns als Vorbilder vor Augen gestellt werden, damit wir uns von Gott nicht abbringen lassen. Also das ist diese Wolke von Zeugen, die uns anspornen soll, die uns helfen soll, bei diesem Wettlauf ja, auf der Strecke zu bleiben, also auf der Strecke zu bleiben, dran zu bleiben und das Ziel zu erreichen. Es gibt dann aber in dem Text in Vers 4 auch noch ein anderes Bild für diesen Kampf. Da geht es plötzlich um einen Kampf bis aufs Blut. Ein Kampf um Leben und Tod. Da geht es um alles. Normalerweise bei einem Wettlauf, da stirbt man dann nicht, es sei denn, man überfordert sich und kriegt dann einen Herzkasper oder wie auch immer. Oder ja, bei diesem Kampf bis aufs Blut, da geht es ins Eingemachte. Es sind eigentlich doch ein bisschen unterschiedliche Bilder für diesen Kampf. Und ich finde es interessant, beide Sorten von Kämpfen, die da hier verwendet werden als Bilder, die verdeutlichen etwas über diesen Kampf, in dem wir in dieser Welt stehen. Das harmlosere Bild vom Wettlauf, das beinhaltet eine ganz entscheidende Wahrheit für uns. Das ist das, was jetzt auch in den Lobpreisliedern, die wir vorhin gesungen haben, immer wieder zum Ausdruck kam. Jesus hat den Kampf gegen die Sünde, gegen die Macht des Bösen, gegen diese Schwerkraft der Sünde, die uns immer fast automatisch zu sich zieht, wenn wir nicht aufpassen oder wenn wir nicht gut unterwegs sein können. Jesus hat diesen Kampf gewonnen für uns durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Jawohl, Halleluja. Sagen wir mal alle Halleluja. Wow. Das heißt, in diesem Kampf, in dem wir hier noch auf dieser Erde stehen, geht es für die, die an Jesus glauben und die Jesus gehören, nicht mehr um Tod und Leben? Nein, das ist nur noch ein harmloser Wettlauf, wo man halt ans Ziel kommen muss. Jo, ja, das schaffen wir auch. Wir haben die Wolke von Zeugen und vielleicht noch andere Unterstützung. Ja. Da müssen wir nichts erreichen, den können wir auch gar nicht gewinnen, diesen Kampf. Wir sind durch Jesus versöhnt mit Gott. Keine Macht dieser Welt kann uns aus Gottes Hand reißen. Wir haben es vorhin gesungen. Und auch wenn uns in dieser Welt das Leben genommen wird, die Ewigkeit bei Gott kann uns nicht genommen werden. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Dafür bürgt er. Es ist nur noch die Herausforderung, dass wir dranbleiben an Jesus, dass wir mit Ausdauer laufen, dass wir uns nicht entmutigen lassen, nicht aufgeben. Das ist das Einzige, was da von uns gefordert ist. Dieses andere Bild, das gefährlichere Bild von diesem Kampf auf Leben und Tod, das verdeutlicht eine andere Wahrheit. In diesem Kampf, den die Sünde als Macht, als Schwerkraft, die ja hier in dieser Welt ist, diesen Kampf, den die gegen uns führt, mit dem die uns von Gott abbringen will, bei diesem Kampf geht es ins Eingemachte. Die Sünde kennt da keine Gnade. Gott ist da anders. Jesus hat diesen Kampf für uns gewonnen. Das ist total entlastend. Aber diese Entlastung kann auch ins Gegenteil kippen und zu einer Verführung werden, dass wir nämlich den Feind unterschätzen, mit dem wir es zu tun haben. Und dass wir unterschätzen, was uns die Auseinandersetzung mit diesem Feind tatsächlich abverlangt. Im Text wird deutlich, der Schreiber geht davon aus, es kann so ins Eingemachte gehen, dass dieser Kampf bis aufs Blut geht, also uns sogar unser Leben abverlangt. Es ist mir etwas ganz, ganz wichtig für diesen Kampf, dass wir das besser verstehen. Jesus will nicht nur unser Erlöser sein für die Ewigkeit, also irgendwann mal, wenn es mit unserem Leben zu Ende ist, wenn es hier vorbei ist mit uns, sondern Jesus möchte unser Erlöser sein, auch im Hier und Jetzt, heute, in mir, in meiner Seele. Da möchte Jesus auch der Sieger werden, auch mein Erlöser werden. Gottes Gnade rettet uns nicht nur, sondern sie hilft auch leben. Gott will uns durch Jesus nicht nur eine Perspektive auf den Himmel eröffnen, sondern er möchte mit seiner Auferstehungskraft auch unser Leben durchdringen. Mit seiner Lebendigkeit, mit seiner himmlischen Freude, mit seiner kraftvollen Zuversicht will er unser Leben positiv umkrempeln. Man könnte es auch so sagen, Jesus will nicht nur unsere Schuld Gott gegenüber beseitigen, das hat er durch seinen Tod am Kreuz vor 2000 Jahren in Raum und Zeit gemacht, sondern Jesus möchte uns auch eine neue Füllung geben. Da soll nicht nur was raus aus unserem Leben, sondern soll auch was reinkommen, was viel besser ist. Das heißt, die Schwerkraft der Sünde, die so immer auf uns einwirkt und an uns zieht, die soll durch die Gnade Gottes und durch das Wirken von Jesus, durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, soll die immer mehr an Einfluss in unserem Leben verlieren und Jesus mit seinem Wesen, mit seiner Wahrheit, mit seiner Freude, mit seinem Glück, mit seiner Kraft, mit seiner Zuversicht, mit seiner Hoffnung, soll in uns immer mehr Raum einnehmen. So weit, so gut. Jetzt stelle ich aber immer wieder fest, dass es gläubige Christen gibt, also die wirklich an Jesus glauben und die wirklich davon überzeugt sind, dass er der Sieger ist über die Macht des Bösen. Aber die finden sich ab mit Gegebenheiten, die ihnen gar nicht gut tun, die überhaupt nicht im Sinn Gottes sind. Und die sagen einfach, ja, aber das wird immer so sein. Und die glauben da ganz fest dran, dass das immer so sein wird, dass Gott da nichts verändern wird. Beispiel, so Aussagen, das werde ich demjenigen nie vergeben können. So was hört man von gläubigen Christen. Das, aber was da gesagt wird, das muss man mal drüber nachdenken. Ja? Das heißt, das, was, wenn ich so sage, dann das, was jemand mir angetan hat an Bösem, das sollte dann tatsächlich stärker sein als die Liebe Gottes, die Jesus aus dem Tod geholt hat. Wenn ich glaube, dass ich einer Person etwas nie vergeben kann, weil die mich so sehr verletzt hat, heißt es, dass ich die Sünde für mächtiger halte als die Liebe Gottes und seine Kraft. Es gibt Leute, da merkt man, die haben was sehr Schmerzliches erlebt. Gläubige Christen, und die gehen davon aus, dass dieser Schmerz immer bleiben wird, zumindest hier in dieser Welt. Das kann natürlich sein, dass dieser Schmerz immer bleiben wird. Es hängt davon ab, was Gott da in dem Leben desjenigen vorhat. Aber sich da festzulegen durch Aussagen, ja, das wird mir immer wehtun. Dieser heftige Verlust, der wird immer mein Leben bestimmen. Das ist doch nicht im Sinne Gottes, der den Tod überwunden hat, der seinen Sohn Jesus aus den Toten rausgeholt hat. Man könnte sich doch auch, wenn man etwas ganz Schmerzliches erlebt hat, dann könnte man sich doch auch danach ausstrecken, dass Gott diesen Schmerz heilt und sagen, Gott, bitte komm rein in diesen Schmerz, bitte entmachte diesen Schmerz. Warum wollen Menschen lieber im Schmerz bleiben, als von ihm frei werden? Man versteht es eigentlich nicht. Es gibt auch so Aussagen, die man immer wieder hört, auch von gläubigen Christen, das wird sich nie ändern. Oder der wird sich nie ändern. Oder in Bezug auf sich selber, das ist halt mein Naturell, so bin ich halt. Und gerade wenn es um schwierige Wesenseigenschaften geht, unter denen andere leiden, ist das eigentlich mit Sicherheit nicht das, was Gott will, sondern wo Gott was verändern möchte. Wenn das passiert, wenn wir solche Aussagen hören oder selber in uns tragen, das werde ich demjenigen nie vergeben können, der Schmerz wird immer bleiben, es wird sich nie ändern, so bin ich halt, das ist mein Naturell. Das ist eigentlich von dem Text her, dass jemand im Lauf ermattet ist, mutlos geworden ist, dass er nicht mehr die Hoffnung hat, dass Gott tatsächlich Wunder bewirken kann. Und etwas, was so festgelegt zu sein scheint, dass es unveränderlich wirkt, dass Gott aber das verändern kann. Hallo, er hat diese Welt ins Leben gerufen. Sollte ihm irgendein Ding unmöglich sein? Im Predigttext geht es ja darum, dass wir der Sünde, der Schwerkraft der Sünde, nötigenfalls bis aufs Blut Widerstand leisten sollen. Also es nicht hinnehmen sollen, was die Sünde uns sagt. Ich habe mich aber dann gefragt, ob wir nicht jemand anderem eigentlich viel mehr Widerstand leisten als der Sünde. Dass wir nämlich oft Gott Widerstand leisten. Mit seinen Plänen des Heils, wo er in unserem Leben was verändern will, wo er uns freisetzen will. Wo wir Gott eher auf Abstand haben. Nee, das tut so weh. Ich glaube nicht, dass du das heilen kannst, Gott. Nee, bleib mal lieber. Ich habe mich gefragt, warum passieren solche Sachen? Warum sind wir Menschen so, dass wir nichts an der Situation ändern wollen, obwohl wir vielleicht selber oder andere drunter leiden? Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir nicht bequem sind, träge sind, gleichgültig oder abgestumpft, sondern wenn wir eigentlich lebendig sind innerlich, dann kann es trotzdem sein, dass wir an der Situation nichts verändern wollen, obwohl wir oder andere drunter leiden, dass da irgendwie eine Blockade ist, dass irgendwas in uns da Widerstand leistet. Als ich die Frage Gott gestellt habe, was das sein kann, da hat er meinen Blick darauf gelenkt, dass das wahrscheinlich oft was mit Schmerzvermeidung zu tun hat. Wenn ich etwas erlebe, was mir wehtut oder was mich verunsichert, was mich erschreckt, was mich, ja, mein Gesicht verlieren lässt oder sowas, wenn ich sowas erlebe, ist es extrem schmerzhaft. Und dann entschließen wir uns, entweder bewusst oder die Seele entschließt sich unbewusst, das soll mir nie wieder passieren. Ich bin doch nicht doof und will nochmal diesen Schmerz erleben. Ja? Und dann gehen wir in eine Vermeidung. Dann unterlassen wir alles, was wieder vielleicht, ja, diesen Schmerz berührt oder wieder neu uns diesen Schmerz zuführt, was wieder zu diesem Schmerz führen könnte. Ich habe vor fast 10 Jahren eine Operation gehabt, da wurde mir hier am Knie, weil der entzündet war, der Schleimbeutel, wurde der entfernt. Kleiner Eingriff, ja, nichts Schlimmes groß und ja, halt 2 Wochen krankgeschrieben, damit ist alles wieder verheilt und dann so. Und dann merke ich so über die Monate, ja, das wird aber irgendwie nicht besser. Und die haben gesagt, das ist nichts Schlimmes und bin dann immer wieder zum Arzt und irgendwann offenbart Gott, was das Problem war, meine Schmerzvermeidung. Es hat halt wehgetan, die Wunde, und deswegen habe ich mein Knie nicht normal belastet und nicht normal gebeugt und alles. Ja. Und dann irgendwann kommt der Arzt auf den Trichter, dass es daran liegen könnte, dass ich einfach zu vorsichtig bin und immer diesen Schmerz vermeide. Und dann habe ich gedacht, ah, interessant, okay. Und dann habe ich angefangen, ja, mich diesem Schmerz auch zu stellen. Und es war unangenehm. Ich bin anscheinend eine empfindliche Person, was Schmerzen betrifft. Aber dann einfach zu sagen, okay, ich vertraue jetzt dem Arzt, dass alles in Ordnung ist und dass ich nichts kaputt mache, wenn ich da jetzt tatsächlich in den Schmerz reingehe und anfange, mein Bein wieder mehr zu bewegen. Und ja, wenn ich jetzt mich zum Beispiel hinknie, mit den Kindern was spiele oder lese und die Narbe berühre, dann kann manchmal so ein kurzer stechender Schmerz sein, aber ich weiß jetzt, harmlos, harmlos, harmlos. Okay, wieder Training, dass der Schmerz abnimmt. Ist nichts Schlimmes drin. Der alte Tobias hätte dann gedacht, oh, es tut weh, oh, irgendwas Schlimmes ist, oh, musst du zum Arzt gehen, musst du gucken, was ist und so. Ja, ach, ich bin so froh, dass Gott es damals offenbart hat und dass mir jetzt damit gut geht. Das Fatale ist an dieser Schmerzvermeidung, die ja erstmal einen gewissen Sinn hat. Man möchte sich nicht unnötig Schmerzen zufügen. Das ist ja auch gefährlich, das ist ja auch nicht gut. Aber wenn wir dann in die Vermeidung gehen, dann engen wir damit unser Leben ein. Weil alles, was uns begegnen könnte, was vielleicht diesen Schmerz wieder aktiviert, das beschneidet uns in unserem Handlungsspielraum, in unseren Freiräumen. Wir zahlen für Vermeidung einen Preis, nämlich wir verlieren an Freiheit. Menschlich ist es total verständlich. Wenn ich mir vorstelle, da ist ein Christ, ein wirklich gläubiger Christ, der betet, der vertraut, der glaubt und es hat alles nichts geholfen. Er versucht Dinge zu machen und passiert nichts. Das ist doch klar, dass dann Enttäuschung und Frust sich einstellt. Man hat vielleicht einen langen Atem und man erfährt aber einfach nicht die Hilfe, die man braucht, dann macht es was mit unserer Seele. Wenn ich an Gott glaube und ich erlebe ihn nicht da, wo ich ihn brauche, wirkt es auf mich, als wäre Gott abwesend, als wäre er machtlos. Aber wenn ich nicht glauben will, dass er machtlos ist, dann muss ich eine andere Lösung finden. Das heißt, er ist nicht an mir interessiert, er liebt mich nicht. Solche Schlussfolgerungen passieren dann in unserer Seele. Und es ist total schmerzhaft für jemanden, der an Gott glaubt, der auf Gott vertraut, der betet, der dranbleibt und der über vielleicht Jahre, Jahrzehnte nicht erlebt, wie Gott eingreift und etwas verändert. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass ein gläubiger Christ irgendwann keine Hoffnung mehr hat, dass sich noch was ändert, obwohl er glaubt. Und dass er sich dann lieber mit den Gegebenheiten abfindet, als nochmal enttäuscht zu werden. Als nochmal Glauben zu riskieren, nochmal Vertrauen zu riskieren. Und dass er dann lieber erstmal gar nichts mehr von Gott erwartet. Das, was ich jetzt gerade so skizziert habe, es beschreibt eigentlich mein Leben ganz gut, wie es früher war. Und ich war mir dessen ganz lange nicht bewusst. Ich habe das im Grunde eigentlich jetzt erst in den letzten Monaten wirklich fassbar gekriegt, dass sich was verändert hat, dass Gott reingewirkt hat in mein Leben. Das ist schon länger am Laufen, aber dass es so wirklich jetzt ins Bewusstsein gekommen ist, was ist da eigentlich los gewesen in meinem Leben über Jahre, Jahrzehnte? Ging eigentlich schon in der Kindheit los mit Enttäuschungen und Verletzungen und Vermeidungsstrategien und so weiter. Enttäuschungen unserer Seele, Enttäuschung und Frust, der uns widerfährt, der kann sich so richtig tief in die Seele reinarbeiten. Und dann kann tatsächlich sogar mehr Widerstand gegen Gott und seine Pläne des Heils, wo er was verändern will in meinem Leben, entstehen, als dass ich vielleicht gegen die Schwerkraft der Sünde ankämpfe. Und es kann passieren, dass ich es nicht mal merke. Wie kann man da rauskommen? Unser Predigttext sagt uns, auf Jesus schauen, unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten. Und ich finde interessant, dass da ein Wort gebraucht ist in Vers 3, nämlich das Wort Schande. Jesus hat die Schande auf sich genommen, dass er wie ein schändlicher Verbrecher hingerichtet wurde. Das hat er nicht verdient gehabt, das war um unsretwillen. Das war peinlich, das war eine Bloßstellung, das war mit Gesichtsverlust verbunden. Wie denken die Leute von ihm? Ja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm doch vom Kreuz herunter. Ja, dein Gott scheint ja ziemlich ohnmächtig zu sein und mit deiner Sohnschaft Gottes, naja, das kannst du ja auch knicken. Das musste sich Jesus anhören da am Kreuz. Und Jesus hat es ausgehalten, ist dann nicht in die Vermeidung gegangen. Und jetzt die Frage an dich. Was vermeidest du in deinem Leben? Vielleicht auch an Schande, wenn du nämlich den Schmerz zugeben würdest, der da in deinem Leben ist und der da Macht über dich gewonnen hat. Vor welchem Schmerz weichst du vielleicht aus? Wo ist der Schmerzpunkt, der dein Leben belastet, der dein Leben einengt, der dir die Freiräume nimmt? Und der dich vielleicht schleichend, aber immer mehr zerstört oder deine Beziehungen zerstört. Wo ist das vielleicht in deinem Leben zu finden? Worauf wir schauen, auf was ich schaue, das füllt mich, das füllt mein Bewusstsein, das ist, was ich im Blick habe. Das dringt in mein Bewusstsein. Also worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, füllt mich aus und es bekommt dann Einfluss über mich. Und das zieht dann auch uns in seine Richtung, worauf wir schauen. Und deswegen ist es so wichtig, was uns der Predigttext sagt, lasst uns auf Jesus schauen, lasst uns wahrnehmen, wozu Gott in der Lage ist. Er hat nicht nur diese Welt geschaffen, er hat auch vor 2000 Jahren die Macht des Todes gebrochen. Lasst uns auf das schauen, was Gott an Realitäten geschaffen hat, zu unseren Gunsten, die viel mächtiger und kraftvoller sind als die Realitäten, die uns Schmerzen bereiten. Lasst uns dem Sieger Raum geben, indem wir auf Jesus schauen, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten. Wenn all die Versuche, etwas in deinem Leben zu verändern, wo Schmerzpunkte waren oder auch noch sind, wenn das alles nichts gebracht hat, wenn du enttäuscht und frustriert bist, wenn du nicht mehr glauben kannst, dass sich irgendwas in deiner Situation ändern könnte. Wenn Gott dann plötzlich anklopft bei dir und in deinem Herzen dich spüren lässt, dass Gott sagt, jetzt möchte ich was verändern, dann hast du die Wahl. Möchtest du auf das Alte hören, was dir sagt, da lässt sich nichts ändern, das ist so schlimm und schrecklich? Oder willst du Gott da ranlassen, ihm da Raum eröffnen? Wer Interesse hat, der sollte mal den Vortrag, den wir vor einer Woche bei K5 gehört haben, über Kairos, über heilige Momente mal nachhören. Vielleicht machen wir das auch mal mittwochs abends, dann laden wir noch in der Gemeinde dazu ein. Wirklich diesen Moment nicht zu verpassen, wo wir das Reden Gottes hören, wo Gott eine Tür öffnet, dann auch durchzugehen. Denn es kann sein, dass sich diese Tür auch wieder schließt. Und dass wir dann wieder eine Weile warten müssen oder vielleicht sie sich gar nicht mehr öffnet. Wir wissen nicht in Gottes Zeitplan, wann Dinge reif sind. Wenn ich die Jahrzehnte meines Lebens anschaue, wo ich da gekämpft habe und alles, wo ich im Grunde keine Hoffnung, keine Perspektive, keinen wirklich lebendigen Glauben in mir getragen habe, nur verkopften Glauben. Wenn ich diesen langen Zeitraum anschaue, dann denke ich, naja, Gott hat mich am ausgestreckten Arm verhungern lassen, so hat sich das eigentlich angefühlt. Und jetzt im Rückblick darf ich aber sehen, nee, hat er nicht. Der hat mich geliebt von Anbeginn. Er hat mich begleitet durch all die Schwierigkeiten und er hat auf seine Art und Weise sich in mein Herz vorgearbeitet. Und jetzt kann ich einfach nur dankbar sein. Ach Jesus, danke für die Freiheit, in die du mich geführt hast. Und das andere, ich möchte nicht mehr zurück. Wenn du spürst, dass Gott etwas in deinem Leben verändern will, aber du es noch nicht glauben kannst, dann kannst du und dich nicht drauf einlassen kannst, obwohl du es eigentlich willst. Also wenn du in dieser Zwiespalt bist, dass du spürst, Gott zieht, aber irgendwas anderes hält dich, dann kannst du es machen wie der Mann, der zu Jesus gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da drückt sich genau diese Spannung aus. Aber damit hat er sich an Jesus gewandt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das können wir machen. Wir können auf Jesus schauen. Wir können unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten. Wir können uns an ihn wenden. Auf meinem Weg mit Jesus, so ganz persönlich, mit meinen Baustellen, in meinem Kampf gegen die Schwerkraft der Sünde, da ist in den letzten Monaten ein Gebet entstanden. Früher hätte ich mit diesem Gebet nichts anfangen können. Und inzwischen bete ich es aber, manchmal mehrfach am Tag, weil da so viel Kraft inzwischen für mich drin steckt. Und es ist ein ganz einfacher Satz. Herr Jesus Christus, ich brauche dich mehr als alles andere. Herr Jesus Christus, ich brauche dich mehr als alles andere. Wenn wir uns einen kleinen Säugling angucken, was braucht der kleine Säugling mehr als alles andere? Seine Eltern, seine Mutter, ja. Die kümmern sich dann um den ganzen Rest für den kleinen Säugling. Um die Ernährung, die Sauberkeit, Kleidung, Gesundheit, Entwicklung. Die geben ihm Nähe und alles, was das Kind braucht, kriegt es durch seine Eltern. Und genauso habe ich gemerkt, möchte Jesus für mich der zentrale Ansprechpartner sein. Und das schöne Bild, was in der Bibel gebraucht ist, was Jesus von sich sagt, ist, er ist der gute Hirte. Das ist genau damit gemeint. Er pampert uns, wo es nötig ist, ja? Wo wir noch Säuglinge sind. Ja? Er hilft uns auf die Sprünge, wenn wir wieder hingefallen sind. Komm, steh auf. Ja? Und letztlich alles, was wir auch an Ernährung haben, was uns im Leben widerfährt, ja, das kommt doch letztlich von ihm. Insofern, er ist in allem mit drin, auch wenn uns das gar nicht so bewusst ist. Und weil Jesus so wichtig ist, möchte ich jetzt die Predigt beenden mit einem Lied. Das ist eigentlich ein recht schlichtes Lied, aber mit einer ganz, ganz wunderbaren Botschaft. Das heißt, Jesus, du sollst mein bester Freund sein. Jesus, ich habe es wirklich so gemeint. Jesus, du sollst mein bester Freund sein. In deine Augen sehen, dich immer mehr verstehen. Jesus, sei mein Freund. Wir werden dieses Lied nach der Predigt miteinander singen und du kannst dieses Lied jetzt dann zu deinem ganz persönlichen Gebet machen. Zu sagen, Jesus, du sollst mein bester Freund sein. Du kannst in diesem Lied, wenn wir es jetzt dann auch miteinander üben, singen, weil wahrscheinlich werden es manche nicht kennen oder die meisten nicht kennen. Du kannst, während wir dieses Lied miteinander einüben, uns ein paar Mal singen, kannst du deine Aufmerksamkeit auf Jesus richten, auf ihn schauen und sagen, Jesus, ich möchte dir, dem Sieger, Raum geben in meinem Leben. Komm du als Erlöser in mein Leben, nicht nur für die Ewigkeit, sondern auch für hier und heute und meine ganzen Baustellen. Und während wir das Lied so ein paar Mal wiederholen und singen, kann das auch ein Bild dafür sein, wie Jesus uns immer mehr ausfüllt. Denn am Anfang ist der Text noch fremd, die Melodie noch fremd, hat noch nicht so Raum in uns gefunden. Und während wir es dann ein paar Mal singen, wird es immer vertrauter, finden wir immer mehr rein. Und genauso möchte Jesus uns ausfüllen, immer mehr. Durch seinen Heiligen Geist will Gott uns mit Jesus ausfüllen, damit sein Heil immer mehr bei uns ankommt und wir ihn damit ehren. Amen.